ARD. SWR Kultur. Forum.
Heute zur WM in Amerika und der Frage, wird das ein Fußballfest? Mit Norbert Lang am Mikrofon. Astronomische Ticket- und Flugpreise, die strengen Einreisebestimmungen der USA und eine erschreckende Klimabilanz. Die Fußball-WM 2026 hat im Vorfeld international nur gedämpfte Begeisterung ausgelöst. Nicht zuletzt, weil viele vermuten, dass Trump das sportliche Mega-Event vor allem als Bühne nutzen wird, um von seinen außenpolitischen Misserfolgen abzulenken. Wird diese WM wirklich die politischste Weltmeisterschaft der Neuzeit, wie eine Zeitung kürzlich titelte? Wird sie vom FIFA-Marketing überlagert oder darf man sich auch auf ein sportliches Großereignis freuen? Darüber diskutieren wir heute mit dem Sportjournalisten und Autor Thomas Kistner, dem Amerikanisten Professor Dr. Daniel Stein von der Universität Siegen und Alina Schwärmer, Sportjournalistin, die aktuell für die Taz aus Mexiko über die WM berichtet. Frau Schwärmer, gestern fand das Eröffnungsspiel Mexiko-Südafrika ja im Aztekenstadion in Mexiko statt, unter sehr besonderen Umständen statt. Die Lehrergewerkschaft protestiert ja dort gerade gegen die Regierung. Es gab auch Straßenblockaden. Wie haben Sie den gestrigen Tag dort erlebt?
Ja, das hat man ganz deutlich gemerkt. Also das war sehr krass. Es gab einen riesigen Polizeiring um das Stadion, eine Sperrzone, wo auch keine Bahn gefahren ist, wo man zu Fuß reinlaufen musste und wo sie ganz klar versucht haben, dass keine Protestierenden innerhalb dieser Zone gelangen können. Einige haben es doch geschafft. Ich habe auch mit einer Frau zum Beispiel gesprochen, deren Tochter ermordet wurde und die dort vor dem Stadion mit einem Banner geschafft hat zu protestieren. Aber es wurde ihr dann auch sofort gesagt von einer Ordnungsperson, sie solle ihr Banner wieder einrollen und solle sozusagen das Feld räumen. Und nach dem Spiel hat man es auch sehr krass mitbekommen, weil dann ganz viele protestierende Gruppen natürlich in Nähe des Stadions nochmal die Bühne genutzt haben. Also sowohl Gruppen, die grundsätzlich gegen die WM sind, als auch Gruppen wie die Madres Buscadoras, die ihre verschwundenen Kinder suchen und ganz viele andere.
Also das Land hat natürlich viele soziale auch Probleme, dann natürlich die hohe Kriminalität. Wie blickt denn Mexiko insgesamt auf diese WM? Also jetzt haben sie ja auch trotzdem gleich den ersten Sieg in der Tasche.
Ja, das ist ganz unterschiedlich, mit wem man spricht. Also es gibt Leute, die total begeistert sind, auch welche, für die die WM gar nicht zugänglich ist. Ich war am Anfang in Chiapas, wo sich ganz, ganz viele Leute überhaupt kein WM-Ticket leisten könnten, weil es ein extrem armer Bundesstaat ist und wo trotzdem Leute total begeistert sind über das Turnier. Und dann trifft man aber auch ganz viele, die sagen, wir haben so viele Probleme hier im Land und so viele Dinge, wo das Geld dringender nötig wäre. Und es ist einfach Unsinn, diese WM zu hosten und Geld zum Beispiel zu investieren in schönere U-Bahn-Stationen für TouristInnen und nicht in die Dinge, die wir ganz dringend brauchen.
Thomas Kistner, es gab 3 rote Karten gestern bei diesem Auftaktspiel zwischen Mexiko und Südafrika. Und ja, man kann, glaube ich, schon sagen, es war nicht gerade ein Weltklasse-Spiel. Wird diese WM der Superlative, also viel Masse statt Klasse?
Also das mit Sicherheit. Das bleibt ja gar nicht aus. Und das war auch ein bisschen ein Vorgeschmack gestern. Quasi ein Spiel auf ein Tor. Die Mexikaner hätten genauso gut 5-6-0 gewinnen können. Südafrika, der Gegner, war heillos unterlegen. Und das wird uns durch dieses Turnier mindestens bis zum Viertelfinale begleiten. Denn Südafrika ist immer noch im mittleren Ranking angesiedelt, leistungsmäßig in diesem Teilnehmerfeld. Wir haben Haiti, wir haben die Kapverden, wir haben Curaçao, die spielen am Sonntag dann gegen die deutsche Nationalmannschaft zum ersten Mal. Also da ist ganz viel Fußballerisches, wohlgemerkt, Mittelmaß zugange. Und das kann natürlich nicht ausbleiben, wenn ich die halbe Welt, das ist ja fast schon die halbe Welt, zu so einem Turnier lade. Als Fußballromantiker kann man sagen, schön, dass die auch mal dabei sein dürfen. Gestern hat man vielleicht aber auch schon die Kehrseite gesehen, wenn die Mexikaner also ein bisschen genauer gezielt hätten, dann hätte das zur Eröffnung schon eine Vorführung geben können. Ich meine, 5-0, 6-0 vor den Augen der Welt zu verlieren, ist auch nicht so dolle. Aber es ist, wie es ist, und das wird uns sportlich sicherlich begleiten.
Andererseits, Herr Stein, haben viele kleine Staaten ja damit auch wirklich das erste Mal die Möglichkeit, sich der Weltöffentlichkeit zu präsentieren. Neben all diesen Kritikpunkten, die ich ja auch vorhin schon genannt habe, könnte das nicht gerade auch ein positiver Effekt dieser WM sein, dass wir auch gerade solchen kleineren Nationen mal eben eine Bühne geben?
Ja, ich denke schon. Also viele werden die WM als Bühne benutzen, also sowohl Politiker und Politikerinnen, aber natürlich auch die Staaten, die ihre Nationalmannschaften schicken. Also ich denke, dass das schon eine Chance ist, wenn man in die USA guckt und Trump natürlich kennt und weiß, wie abfällig er natürlich auch über ganze Teile der Welt redet, dann ist es ja auch schon pikant, dass genau aus den Ländern, die er als Shithole Countries und so weiter bezeichnet, dass die dann ihre Nationalmannschaften schicken. So gesehen, idealerweise wird es auch ein Fußballfest, trotz dieser vielen Probleme, und vielleicht gibt es ja nicht nur mittelmäßige Spiele, sondern auch mal ein paar Überraschungen und ein paar mitreißende Spiele. Also ich denke schon, dass das für die Länder eine tolle Chance ist, ob das aus sportlicher Sicht, wir haben es ja gerade gehört, sinnvoll ist, das dann so auszudehnen. 104 Spiele, glaube ich, das wird man wahrscheinlich nach der WM neu bewerten, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass es bei der nächsten WM weniger wird, sondern der Trend ist ja immer höher, größer, weiter, mehr, und wahrscheinlich bleibt es dann da.
Können wir später nochmal drüber reden.
Eine sportliche Neubewertung wird es sicherlich nicht geben, denn es geht ja nur, es wird schon darüber nachgedacht, das Ganze auf 64 auszudehnen. Und da ist ja dann ab 2034 mit Saudi-Arabien ein finanziell potenter Veranstalter auch schon zur Hand. Es geht ja eben nicht darum, hier sportliche Höchstleistungen zu zelebrieren. Das ist dann, wie gesagt, im Endstadium, das ist ja auch bei dieser WM, wenn wir ab Viertelfinale sind, natürlich dann die üblichen Verdächtigen unter sich, und dann wird Spitzenfußball gespielt. Aber bis dahin muss man eben ein ewig langes Programm absolvieren, aus sportlicher Gesicht immer wohlgemerkt. Und dass das ein paar andere kulturelle Aspekte birgt, ist klar. Aber das sich präsentieren auf dieser Bühne, das ist mittlerweile, glaube ich, auch schon ein Ritual seit Jahrzehnten geworden, bei Olympia genauso. Es verfängt nicht wirklich. Es reicht, wenn sich in den teilnehmenden Ländern viel Freude regt in der Bevölkerung.
Bleibt mal bei dieser Freude, Frau Schwärmer. Sie werden in den kommenden Wochen ja nicht nur aus Mexiko, sondern auch aus den USA über die WM berichten. Und heute Nacht um 1:30 deutscher Zeit findet dort ja auch die dritte Eröffnungsfeier mit Katy Perry statt, nach Kanada. Die ist dann davor. Es gibt ja drei insgesamt. Aber was denken Sie grundsätzlich, wird diese WM das Land mitreißen, vielleicht eben auch für den Fußball begeistern?
Das hängt, denke ich, stark davon ab, wie weit die USA kommen. Also sie sind ja sehr selbstbewusst in dieses Turnier reingegangen, aber wie sich das dann wirklich am Ende auf dem Feld zeigt, das macht ja erfahrungsgemäß immer ganz viel damit, wie dann in den Ländern die WM erlebt wird. Und jetzt schon, glaube ich, sind ganz viele Soccerclubs so in der Hoffnung, dass endlich für den Männerfußball das den Durchbruch bringen kann, dass er aus dem Schatten raustreten kann, der anderen vier größeren Sportarten. Aber dafür müssten die USA schon wirklich auch ein gutes Turnier spielen, weil ansonsten kann so eine Euphorie, also wird sich einfach nicht entwickeln.
Aber das, Herr Stein, das wird ja dem Team sicher nicht so leicht von der Hand gehen, weil viele Nationen, die gegen die USA antreten werden, die werden ja vielleicht mit einer Faust in der Tasche gegen die spielen. Also da haben ja viele eine Rechnung offen, also angefangen von Kanada, das letzte Spiel Mexiko, USA, da gab es ja auch eine ganze Menge rote Karten, und dann stelle man sich nur mal so ein Spiel Iran, USA vor. Also ja. Das wird bestimmt nicht so leicht, oder?
Ja, ich glaube, es ist nicht leicht, auch für die Spieler und für den ganzen Trainerstab, sich auf das Sportliche zu konzentrieren, weil eben so viel Politisches mitschwingt und auch die Meinung natürlich zu dem, was in den USA gerade politisch passiert, natürlich sehr kritisch ist, die ganze auf der ganzen Welt. Und für so ein Team, das dann ja irgendwie auch ein Land repräsentiert und ein Land hinter sich fühlen will und dann aber auf ein Land blickt, das hoffnungslos gespalten ist und auf eine Welt guckt, die vielleicht grundsätzlich Sympathien für die USA hätte, aber vielleicht dieses Mal für das US-amerikanische Team weniger Sympathien hat, weil eben Trump dahinter steht und weil das Ganze drumherum dabei ist, dass das, glaube ich, sportlich nicht so einfach, davon abgesehen, dass das, also ich glaube, alle Teams geben immer das Maximum, aber vielleicht gegen die USA zu spielen, vielleicht gibt es dann nochmal die extra Portion Energie, das weiß man nicht. Aber ich glaube, es ist schwer, weil es gibt auch Berichterstattung, die sich Gedanken macht, wie ist es denn, wenn ich Fußballfan in den USA bin? Also man mit der Flagge wedeln, wenn man weiß, wenn man vielleicht nicht hinter der Außenpolitik des Landes steht und so weiter. Also ich glaube schon, dass Leute zwiegespalten sind und ich würde für das Team hoffen, dass sich das nicht auf die Stimmung im Team der US-amerikanischen Mannschaft auswirkt, weil die sind nicht verantwortlich für diese Politik und die sollen in Ruhe ihren Sport spielen, finde ich.
Frau Schwärmer, Fußball, das ist in den USA ja eher ein Sport für Einwanderer und auch für Frauen, ne? Der ist gerade seit 99 auch wirklich sehr beliebt, seitdem sie damals auch die Weltmeisterschaft, wenn ich es recht in Erinnerung habe, gewonnen haben. Und es ist eben auch insgesamt ein Sport der eher progressiven Seite der Gesellschaft. Kann Trump das dann überhaupt als Bühne nutzen? Also ich sehe da schon auch die Gefahr, dass er vielleicht mal ausgebuht wird, oder? Habe ich recht?
Ja, absolut. Aber das hat ihn ja noch nie davon abgehalten, solche Sportarten nutzen zu wollen. Also Trump ist ja ein Präsident, der ganz stark versucht, sich über Sport zu verkaufen. Er war ja der erste, meinst du, der beim Super Bowl war und der erste in sehr langer Zeit, der beim US Open Finale war. Und sehr, sehr gerne lässt er sich dann in seiner Air Force One einfliegen, so spektakulär. Und das natürlich funktioniert nicht immer. Also es gibt Sportarten, die eher rechts oder konservativ geprägt sind und wo das ganz gut funktioniert. Aber es hat ja auch schon in der Vergangenheit Veranstaltungen gegeben, wo er ausgebuht worden ist. Und natürlich kann das absolut passieren.
Ohnehin fragt man sich ja, Herr Stein, ob diese 250-Jahr-Feier der USA eigentlich das wichtigere Thema für ihn wären, oder?
Ja, wobei ihm da ganz viele der Stars, die ursprünglich eingeladen wurden, für einige dieser Festlichkeiten auch wieder abgesagt haben. Also das wäre eigentlich, würde ich Ihnen recht geben, ist eigentlich für das Land ein ganz, ganz, ganz wichtiger historischer Meilenstein. Gleichzeitig all das, was man da feiern würde, also Demokratie, Meinungsfreiheit, all diese Dinge, stehen natürlich im Augenblick zur Disposition. Das heißt, es ist eine sehr enge Vorstellung davon, was Amerika wirklich groß macht, die Trump feiern will. Das heißt, auch diese 250-Jahr-Feier wird Schwierigkeiten haben, das Land zu vereinen. Und vielleicht hat da die Fußball-Weltmeisterschaft bessere Chancen, man weiß es nicht. Also so ein bisschen haben wir diese zwei Großereignisse. Im Augenblick konzentriert sich alles auf die WM, ist klar. Aber diese 250-Jahr-Feier, ja, wird teilweise auch spöttisch begleitet, weil sie eben so ideologisch eng gefasst und einfältig ist.
Herr Kistner, vor der letzten Weltmeisterschaft in Katar und auch davor in Russland, da war die Kritik ja immer sehr groß, bevor es richtig losging. Und spätestens in der Finalrunde war das dann relativ leise und klang alles so schön ab. Jetzt ist die Kritik an dem Hauptgastgeberland USA eben auch aus Menschenrechtsgründen auch sehr laut. Aber verlieren wir nicht bald schon wieder den kritischen Blick, wenn es eben von Spiel zu Spiel geht? Was denken Sie? Lassen wir uns da vielleicht verzaubern?
Also ich glaube, das ist auch schon erkennbar, diesmal anders sein. Denn es ist richtig, es hat bei diesen Problemweltmeisterschaften, übrigens auch Problem-Olympische Spiele in der Vergangenheit, Peking, Sochi und so weiter, immer viel Bewegung gegeben. Im gesellschaftspolitischen Umfeld, vor allem aus westlicher Sicht, viel Kritik und das Ganze ist dann regelmäßig verstummt. Es gibt ja diesen flotten Satz, wenn erst der Ball rollt. Und das ist zugetroffen in den vergangenen Ereignissen. Diesmal ist es anders. Es ist deswegen anders, weil es natürlich in Autokratien, also in zumindest festgefassten Regimen relativ einfach ist, Ruhe zu halten in der Bevölkerung. Also wie soll das laufen? In Katar können nicht die Journalisten ausschwärmen und die Stimmung in der Bevölkerung einholen. Und zwar können sie mit den Leuten reden, aber die werden Teufel tun, über irgendetwas herzuziehen. Und in die Lager der Arbeiter kommen sie sowieso nicht rein. In Russland genauso. Also ich kann ja schlecht nach Vladivostok gehen und da auf der Straße eine Umfrage machen. Also ich kann es natürlich machen, aber es wird nicht das Bild im Lande wiedergeben. Zugleich haben sich die Granden dieser Länder, also ob das Putin in Russland ist, ob das Xi in China ist oder auch der Emir in Katar, die haben sich mit dem Anpfiff zurückgezogen, sind erst wieder auf die Bühne zurückgekehrt, wenn das Finale anstand, und haben dann die letzten Preise und so weiter und so fort. Das werden wir auch diesmal wieder sehen. Donald Trump steht zu befürchten, wird sicherlich mit dem neuen Weltmeister auf der Bühne rumtanzen.
Aber jetzt zum Einstieg kommt er ja nicht. Zum Einstieg kommt er ja erstmal nicht, hat er angekündigt.
Ja,
aber zum Schluss dann.
Von jetzt abgesehen, der Einstieg war ja eigentlich streng genommen gestern schon.
Ja.
Und zwar in Mexiko, also da hätte er hinter die Mauer gehen müssen. Er weiß,
es ich meinte heute in L.A. nur.
Heute, aber, ja, ich weiß, sicherlich. Aber er hat noch gut 5 Wochen Zeit. Und er wird, und das ist das ein Teil des Problems, er wird natürlich jeden Tag in diesen 5 Wochen nutzen, anders als alle anderen Staatschefs und so weiter, diese Bühne zu bespielen. Und insofern haben wir hier zum einen eine ständig präsente Gesellschaftspolitik im Lande. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass wir hier eine ständige Berichterstattung, eine ständige Wahrnehmung der Reaktionen im Land selbst haben werden. Denn hier kann auch jedes Medium und wird auch jedes Medium ausschwärmen und mit den Leuten sprechen. Das ist kein Problem in Mexiko, nicht in den USA, nicht in Kanada. Da wird dann offen und tacheles geredet. Da hat man also ein ganz, ganz anderes Meinungsbild. Wir haben es gerade schon gehört von Frau Schwärmer, die Proteste schon gleich mal ums Eröffnungsspiel herum. All das gibt es natürlich nicht in Peking oder in Doha oder in Moskau. Und deswegen wird diese WM von Anfang an ein völlig anderes Gesicht, ein politisches Gesicht tragen und vielleicht auch, ja, werden wir mal sehen. Wir wollen nicht hoffen, dass es irgendwelche Auswüchse gibt. Stichwort ICI und andere Themen, die hier mitschwingen.
Ja, lassen Sie uns gerne darüber sprechen, Frau Schwärmer. Laut Amnesty International befinden sich aktuell 68.000 Menschen in ICI oder in ICE-Hafteinrichtungen. 49 Menschen sind seit 2025 in Gewahrsam sogar gestorben. Das sorgt bei vielen Menschen in den USA mit sichtbarem Migrationshintergrund ja für große Angst und weltweit natürlich auch für Entrüstung. Und die große Frage ist ja auch, wird ICE während der WM weiterhin so agieren oder wird sie vielleicht milder sein? Was denken Sie?
Also es gab ja die Versuche von Amnesty International, ICE aufzufordern, dass sie während der WM sozusagen Ruhe halten, also dass sie zusagen, dass dort keine Verhaftungen stattfinden werden. Aber soweit ich das weiß, haben sie das nicht zugesagt. Und es ist ja auch ganz interessant, weil die Trump-Regierung mit dem, was sie bisher gemacht hat, an Zurückweisungen an der Grenze, ganz klar die Botschaft gesendet hat, uns ist es eigentlich egal, was ihr sagt. Wir machen das so, wie wir das wollen. Und das ist schon faszinierend, wenn man das mit anderen Gastgebern vergleicht, weil Stichwort, wir haben gerade eben gesprochen über Russland und Katar und so weiter. Und für die war es ja unglaublich wichtig, auch für die internationale Präsentation und zum Nation Building und so fort, diese WM hosten zu können. Das heißt, ein Stück weit hat man sich zum Beispiel auch in Katar internationalen Forderungen unterworfen und ist Forderungen entgegengekommen, hat minimal Dinge, was Arbeitsbedingungen zum Beispiel angeht, geändert, auch wenn das vielleicht nur auf dem Papier war, aber die katarischen Offiziellen und das hört man auch, wenn man mit FanvertreterInnen spricht, waren bemüht, entgegenzukommen, weil es für sie, für das Image so wichtig war. Und das ist für die USA völlig anders. Und für die USA ist es ein Sportevent von vielen, das sie hosten. Und die sagen, was die FIFA sagt, das ist uns völlig egal. Mhm. So, und ja. Angesichts dessen, was passiert ist zum Beispiel mit der Zurückweisung des Schiedsrichters Omar Atan,
genau,
aus Somalia, kann man schon davon ausgehen, dass ICE auch keine Skrupel haben wird, da irgendjemanden zu verhaften, wenn sie Lust drauf haben. Also das, da würde ich absolut von ausgehen.
Und Herr Stein, international halten sich ja auch viele Fußballverantwortliche und natürlich auch generell Länder mit der Kritik zurück. Ist das richtig?
Ja, ich würde sagen, das ist nicht richtig, um nochmal ganz kurz auf den Schiedsrichter zurückzukommen. Ich meine, der hatte ein gültiges Visum, durfte nicht einreisen. Also ich glaube auch, dass das ganz zu Anfang schon mal so ein Statement setzt, dass sich ICE eben und auch der Homeland Security und so weiter, dass sie sich nicht halten an diese Vorstellung, dass man hier ein komplett gutes Image abgeben muss. Auch dieses Klima der Angst, von dem Amnesty International und andere sprechen, das kultiviert ja die Trump-Administration und das, denke ich, wird auch weiterlaufen. Und ja, es ist immer wieder die Frage, also die FIFA hat ja in ihren Statuten, steht drin, dass sie politisch neutral sein sollen. Infantino macht das natürlich überhaupt nicht, hält sich selbst überhaupt nicht dran. So gesehen würde ich sagen, alle anderen Verbände haben natürlich, ja, sollten eigentlich Stellung beziehen. Gleichzeitig die politische Kontroverse immer weiter hochzufahren vor so einem Ereignis ist natürlich für den Sport an sich auch nicht gut. So gesehen kann ich einerseits verstehen, dass man nicht permanent skandalisieren will. Gleichzeitig denke ich, wäre klare Kante bei Dingen, die so nicht okay sind, auch wichtig.
Aber also ich meine, es gibt ja wirklich noch andere Fälle außer des Schiedsrichters Artan. Es gibt ja auch einfach diese kleineren Schwierigkeiten, so ein, zwei, drei Ebenen drunter. Der Schweizer Nationalspieler Embolo hatte Probleme bei der Einreise. Ein irakischer Stürmer wurde eben auch stundenlang festgehalten. Dann gab es natürlich und gibt es die Auseinandersetzung um den Iran, die ja jetzt auch nicht in den USA, sondern in Mexiko eben ihre Base haben. Schottische Fans wurden ja sogar die Einreise verweigert. Also macht die USA da nicht irgendwie auch einen schweren PR-Fehler? Also geht die Rechnung wirklich auf für Trump?
Ich glaube, das geht sogar noch einen Schritt weiter. So handelt der Hegemon. Oder wenn man imperial agiert, dann muss man PR-mäßig gar nicht überzeugen. Also ich glaube, dass das Image der USA, das darüber kommt, eins ist, das sagt, es gibt Regeln, aber die interessieren uns nicht. Wir machen unsere eigenen Regeln. Und das sind alles so kleine Nadelstiche, die zeigen, man ist nicht bereit, sich nicht unter Druck setzen zu lassen von all diesen Forderungen und von all dieser Kritik. Ist natürlich extrem bedauerlich, aber Trump liebt ja diesen Tabubruch und der wird hier zelebriert.
Das gehört ja zur Intention dazu, sich als starker Maxe zu darzustellen. Wir hatten es ja vorhin schon mal kurz. Katar wollte sich als weltoffenes Land präsentieren. Die Absicht, die sich mit dieser WM verbunden hat, war ja auch nie und kann es auch nicht sein, in so einem winzigen Land, so groß wie Nordhessen, eine Fußballgroßmacht zu werden, sondern man will sich für künftige Planungen als Schweiz des Mittleren Ostens sozusagen, ja, als ein Land, wo man gut und gerne leben kann, auf jeden Fall aber auch Urlaub und Sporturlaub und all diese Dinge machen. Das ist da der Hintergrund. China wollte sich auch weltoffener mit Ausrichtung in alle Hemisphären zeigen und selbst für die Russen stimmt das in Teilen. Vor allem ging es da natürlich nach innen, um zu zeigen, wir sind nicht isoliert, die ganze Welt kommt hierher. In Amerika ist halt der Trumpismus am Ruder. Was diese ganzen Maßnahmen gegen Einreisende, vor allem aus dem Feld der Teilnehmer angeht, da muss man natürlich ein bisschen unterscheiden. Also Iran ist nochmal eine Problematik, das haben sie rechtzeitig und frühzeitig ja auch schon umschrieben. Wer immer mit den Revolutionsgarden da mal in Kontakt stand, und das ist schwierig, weil praktisch jeder junge Mann da mal delegiert wird, wird entsprechend behandelt. Das findet zumindest schon mal in Teilen nicht statt, weil in der Mannschaft insgesamt natürlich einige sind, die da auch schon gedient haben. Dass die jetzt in Mexiko sind, ist auf eigenen Wunsch geschehen. Die wollten nach Tijuana und die wurden also nicht ausgewiesen und dürfen nur einreisen, sondern die sind da, wo sie letzten Endes ja dann auch hin wollten, nachdem sie ihr Quartier in Tucson nicht mehr beziehen wollten. Und was den Schiedsrichter angeht in Somalia, da müssen wir ein bisschen noch abwarten, was da wirklich alles Hintergrund ist. Was man sicherlich sagen kann, ist, dass es die FIFA verabsäumt hat, denn die hatte den ja frühzeitig auf der Liste und sie wusste, Somalia ist auf jeden Fall ein Problemland, da müssen wir genau hinschauen, was gibt es da, irgendwelche Dinge oder nicht. Das hat sie nicht getan, insofern kann man es auf jeden Fall schon mal der FIFA, dem Weltverband anlasten. Aber es sind tatsächlich nochmal umstrittene Aktivitäten in sozialen Netzwerken aufgetaucht von dem besagten Schiedsrichter, da Juden als Blutsäufer und so weiter zu bezeichnen. Das sind Dinge, die vielleicht kompliziert werden in so einem Kontext, denn es gibt ja nun mal ein paar Regeln da auch. Und die Amerikaner überprüfen auch weitergehende Kontakte. Ist noch zu früh, da irgendwas zu sagen, aber man hat diesen Mann schon mit irgendeinem, zumindest kleinen Background, ins Visier gefasst und nicht einfach nur so aus Spaß und Freude aussortiert. Müssen wir abwarten, bevor man da ganz voll sagt, dass das können wir jetzt abschließend beurteilen. Mhm. Also ich glaube, am Ende zieht man den Strich unter diese Veranstaltung, und wenn es dann haufenweise Probleme gegeben hat, dann wird die Welt schon sagen, mein Gott, was ist da drüben los? Aber es ist, glaube ich, noch zu früh, das richtig zu beurteilen.
Ich sehe das anders, weil, also weggehend von einem einzelnen Fall, wenn wir darauf gucken, was bei der Einreise passiert ist, dann gab es so, so viele Fälle, wo einreisende Spieler, Fans, Offizielle und so weiter wirklich herabwürdigend behandelt wurden und ganz viele Fans ja auch überhaupt keine Visa bekommen haben. Also Dutzende marokkanische Fans zum Beispiel, die schon ihre Hotels gebucht hatten und so weiter und die dann nicht reinkamen. Und es sind eben immer Fans oder Spieler aus bestimmten Ländern, die so gedemütigt wurden.
Also, nee, aber das ist ein anderes Thema. Also Fans oder Spieler, ist bei Fans bin ich ja voll dabei. Das ist unerträglich, was da passiert. Aber vor allem bezogen auf die, die tatsächlich schon enorme Unkosten hatten, weil sie nämlich Tickets und alles Mögliche gekauft haben und dann plötzlich vor veränderte Tatsachen gestellt werden, das ist klar. Aber im Bereich der Spieler, des Spielertrosses, gibt es Probleme beim Iran. Und jetzt, wir haben diesen somalischen Fall und mit dem irakischen Stürmer bei Bre Umbolo, der am Anfang genannt wurde, aus der Schweiz, ist es eben auch so, dass die Amerikaner da festgestellt hatten, da gab es eine Verurteilung in der Vergangenheit wegen irgendeines privaten Gewaltdelikts, irgendwas soll da gewesen sein. Und das gilt zum Beispiel auch für die Schweizer Mitarbeiter oder die international nicht amerikanischen Mitarbeiter der FIFA. Da sind zumindest Dutzende, konnten da nicht einreisen, weil eben irgendwie mal eine Trunkenheitsfahrt oder irgend sowas im polizeilichen Führungszeugnis steht. Und das überprüfen die Amerikaner. Und ich spreche dem jetzt hier nicht das Wort, will ich ja ausdrücklich festhalten. Nur, das ist so und das weiß man. Und das machen sie. Und das gilt dann sozusagen auch für alle.
Lassen Sie uns das nochmal ein bisschen...
Aber dass Sie es nicht, ganz kurz, dass Sie das machen, macht es ja nicht richtig. Und es waren auch nicht nur diese Fälle, sondern ganz viele Spieler zum Beispiel aus Senegal und Usbekistan haben gesagt, dass sie wie Kriminelle behandelt worden sind am Flughafen. Und die Tatsache, dass Menschen wie dieser irakische Fotograf 10 oder 11 Stunden lang befragt wurden, das geht überhaupt nicht. Also ganz unabhängig vom Background. Es waren ganz, ganz viele Spieler und Teams, die davon betroffen waren. Und ich finde, das spricht schon eine sehr, sehr eindeutige Sprache, was Rassismus und Herabwürdigung angeht.
Ich würde noch gerne, Herr Stein...
ist ja berechtigt, aber trotzdem ändert es nichts an den strukturellen Voraussetzungen. Das ist ja einfach, das sind unterschiedliche Dinge. Die Bewertung ist selbstverständlich eine andere.
Dass diese Spiele vielleicht ausschließend sind für gewisse Menschengruppen, das könnte man ja auch noch auf einer anderen Ebene vielleicht sagen, Herr Stein, das würde mich jetzt interessieren, und zwar auf der Ebene des Geldes, der Ticketpreise, die sind ja wirklich astronomisch hoch. Da kann sich jemand mit einem normalen Monatsgehalt, die ja oft nicht leisten, also sowohl in Mexiko als auch in den USA, ist es überhaupt die wirtschaftlich gesehen richtige Strategie der FIFA gewesen, die so hochschnellen zu lassen, dieses dynamische Ticket- und Preissystem eben überhaupt einzuführen?
Ja, es sind ja nicht nur die Ticketpreise für die Leute, die Spiele gucken wollen, sind es ja auch noch Parkgebühren und öffentliche Verkehrsmittel und so weiter. Also da kommen Riesensummen zusammen. Also ich glaube, für die FIFA war es die richtige Entscheidung, weil am Ende, wenn die Stadien einigermaßen ausverkauft sind, natürlich die FIFA auch viel Geld machen wird. Ob es für den Sport gut ist und auch für das Image des Fußballs, der ja eigentlich eher für alle offen sein sollte, ob es dafür förderlich ist, wage ich zu bezweifeln. Aber es passt so ein bisschen, also die Footballspiele und Basketballspiele und Baseballspiele in den USA sind auch relativ große Events, die auch nicht so ganz billig sind. Also ich glaube, das spielt so ein bisschen denen in die Karten, die vielleicht auch die oberen Bevölkerungsschichten privilegiert sehen wollen. Und es schließt eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, das haben Sie, finde ich, ganz richtig gesagt, schließt das aus. Also so gesehen ist das, für mich ist das kein gutes Bild, das der Sport da abgibt. Aber es ist nicht ungewöhnlich für die USA und für die FIFA zu gucken, dass sie sich bereichern an dieser WM. Ich habe irgendwo gelesen, ein paar 80% des Etats der FIFA kommt aus den Weltmeisterschaften. Also eine große, große Summe, dass die da auf das Maximum gehen, wundert mich nicht. Aber es erzeugt viel Ärger und führt auch dazu, wir hatten vorhin über schlechte Publicity geredet, das ist auch eine schlechte Publicity für die FIFA. Letztendlich ist die Kalkulation wahrscheinlich, dass sie sagen, naja, es ist ein riesen TV-Event, solange wir die Massen vor den Fernseher kriegen, die Sponsorenverträge abschließen, lohnt es sich. Aber ich glaube, für den Sport ist das kein Gewinn.
Aber trotzdem, Herr Kistner, werden wir ja nicht, wie FIFA-Chef Infantino gesagt hat, ich weiß nicht, 109 Spiele sind es ja, also 109 Super Bowls erleben. Die sind ja nicht alle voll, diese Spiele. Es gibt ja teilweise eben Spiele, wo, zum Beispiel von Ghana gegen Panama, da soll es ja teilweise Freikarten geben, weil die nicht ganz besetzt wurden. Also ist diese Preispolitik am Ende vielleicht doch ein Flop für die FIFA teilweise, zumindest bei der Club-WM gab es ja auch dieses dynamische Preissystem und da war beispielsweise das Ticketing, der Preis eben im Halbfinale auf 9 Euro teilweise sogar runtergefallen.
Richtig, ja. Von einem Preis.
Hohen Höhen.
Gefüge aus fünfstelligen Gefilden.
Ja, ja.
So weit runter. Also ist richtig. Also ich glaube, dass die Preispolitik neben vielen anderen Dingen auch ein Riesenflop bei dieser WM ist. Das kann man jetzt schon festhalten. Das ist ein Schuss ins eigene Knie. Warum? Weil jetzt bereits Behörden in den Strafbehörden in den USA ermitteln. Also wir haben sowohl in New Jersey als auch in New York laufende Strafverfahren. Da sind sogar schon Vorladungen ausgesprochen worden, also es wird heftig. Auch die Justiz in Kalifornien und in Texas, damit auch in einem Bundesstaat, der nicht demokratisch geführt ist. Laufen Untersuchungen, es geht hier um Verbraucherschutzfragen, um die Frage, werden Kunden, insbesondere die amerikanischen Käufer, getäuscht? Antwort ist vorläufig sicherlich ja.
Vielleicht.
zumindest nach dem freien Käuferempfinden, denn wenn ich etwas kaufe und das wird danach umgewidmet, dann bin ich getäuscht. Also das kann ich zumindest mal als Kunde so festhalten. Und das ist tausendfach geschehen und geschieht noch immer tausendfach. Es kommt hinzu, dass auch in anderen Ländern, also im Herbst hat schon die Wettspielaufsicht in der Schweiz den Riegel vorgeschoben, indem sie eine Klage erhoben hat und gegen das FIFA-Ticketing-System und die FIFA dann gleich zurückgezogen ist in der Schweiz. Also da hätte man, da konnte man zum Beispiel Ticketbündel kaufen, mit 3, 4, 5 Tickets und da war immer ein oder zwei Tickets drin, da musste man also die Katze im Sack kaufen. Man hat dieses Ticket kaufen müssen im Bündel, ohne dass man überhaupt wusste, wer spielt dagegen wen. Zu der Zeit war noch nicht mal klar, wer sich wirklich alles qualifiziert hat. Die Qualifikation war ja erst abgeschlossen im April. Andere haben jetzt Tickets gekauft in Kategorien. Kategorie 1, freuen sich, zahlen einen Haufen Geld und plötzlich sehen sie auf den neuen Auszeichnungen der Stadien, dass die Kategorie 1 bis hinter die Eckballfahne am Boden reicht. Ja, also das ist knapp vor dem Blick auf den Parkplatz. Also all diese Dinge, es ist ein Flop, es wird ein Riesenflop und es wird auch das Problem geben mit halbvollen Stadien und die werden natürlich raffiniert gefüllt werden.
Okay, aber wenn die FIFA möglicherweise tatsächlich verurteilt wird, was drohen da für Strafen? Sind die dann schmerzhaft? Was denken Sie?
Ja, das wäre extrem schmerzhaft. Also die FIFA wird natürlich alles versuchen, da laufen jetzt die Drähte seit Tagen heiß, zu verhindern, hier in irgendwas reinzulaufen, denn das ist in den USA extrem, extrem teuer, wenn man da verurteilt wird. Wir müssen sehen, es gibt ja hier auch immer noch auf der einen Seite die demokratisch gesteuerte Justiz, über die wir gerade gesprochen haben, die sich hier nicht scheuen, harte Bandagen anzulegen gegenüber der FIFA. Und auf der anderen Seite die trumpistische Justiz, die gerade die allerletzten Fälle aus der sogenannten FIFA-Gate-Affäre vor 11 Jahren beerdigen. Diese Affäre hat ja unter anderem auch Infantino an die Spitze gespielt und dafür gesorgt erst, dass diese Weltmeisterschaft jetzt in den USA stattfindet. Also hier haben wir auch einen verdeckten Kampf der Justiz. Zumindest sind diese beiden Lager klar zu verorten in dieser Auseinandersetzung. Und es wird zumindest für Trump nicht so leicht, die FIFA da rauszuboxen. Also wenn hier verurteilt wird, kann es brutal teuer werden. Und dann reden wir sogar über die Gewinnmarge bei dieser WM insgesamt. Denn das würde dann beeinträchtigt werden.
Frau Schwärmer, die Emissionen, die durch den Flugverkehr zwischen den verschiedenen Spielorten verursacht werden, die sind ja wirklich immens. Sie gilt als klimaschädlichste WM aller Zeiten. Hätte man das nicht vielleicht auch nachhaltiger planen oder ja, wie wäre das besser gegangen?
Indem man keine WM über einen ganzen Kontinent spielt, um mal anzufangen. Ja.
Aber liegt der Fehler im System oder wie ist das, wie hätte man es besser machen können?
Nein, man hätte es besser machen können, indem man die Spiele auf wenige Orte konzentriert, indem man stärker Raster macht, wo die Teams sich aufhalten. Also zum Beispiel in Deutschland hat man sich da ja relativ große Mühe gegeben, dass wirklich die Strecken gering waren. Und hier in den USA haben wir jetzt die Situation, dass die Deutschen erst in Houston spielen, dann spielen sie in Toronto, was sich in Kanada befindet, und dann spielen sie in New Jersey. Also es ist völlig absurd von den Distanzen her. Und natürlich hätte man das anders regeln können, indem man viel besser plant, indem man grundsätzlich an weniger Spielorte geht. Und das wäre ja auch per se eine Idee für die Zukunft, die extrem wichtig wäre eigentlich aus klimatechnischen Aspekten, dass man an wenige Spielorte geht, dass man Turniere konzentriert stattfinden lässt, um diese großen Distanzen zu vermeiden. Und dann ist natürlich aber auch ein Faktor, dass diese WM 48 Teams hat zum ersten Mal. Und das bedeutet ja per se mehr Partien, mehr Flugverkehr, mehr Emissionen. Das heißt, diese kapitalistische Logik der FIFA immer weiter aufzublähen, immer weiter akkumulieren zu wollen, das sorgt per se dafür, dass es immer mehr Emissionen geben wird. Und das wird bei der nächsten WM ganz sicher nicht besser werden, die ja auf drei Kontinenten gespielt wird.
Thema Aufblähen, da könnten wir vielleicht auch mal über die Pausenlängen sprechen und neue Regeln, die FIFA eingeführt hat. Also einerseits eben noch diese zusätzlichen Pausen in den ja, jeweiligen Halbzeiten, die Trinkpausen. Da sagen ja auch einige, das hat eben nur mit Kommerz zu tun, damit man da eben Werbung einblenden kann. Das sei eben der Hintergrund. Und dann gibt es ja noch das Thema Halftime-Show, wie im Football. Also die Final-Halbzeit-Show, die soll ja vermutlich die 15 Minuten Pausenlänge überschreiten. Ist das zu viel American Football für den Fußball? Also verliert Fußball da seine Seele, Herr Kistner?
Also ich bin kein Anhänger dieser Fußballseelen-Theorie und ich kann das sagen, als einer, der sein Leben lang selbst gespielt hat, durchaus auch hoch im Amateurbereich und Jugendmannschaften trainiert hat. Also die Unterscheidung ist natürlich die, da wo Fußball aus Spiel und Spaß und Freude betrieben wird, da ist auch die Seele. Ja? Und das ist im Übrigen auch unkaputtbar, wie man so schön sagt.
Das ist ja doch die Seele.
Da ist die Seele des Fußballs.
Ja,
der Fußball, über den wir reden, hat mit Fußball nur noch partiell was zu tun. Denn das ist das Geschäft. Und in diesem Geschäft muss eben alles gemacht werden. Es wird ja, und so wird dann auch argumentiert, beispielsweise, wenn es, Stichwort Clubweltmeisterschaft letztes Jahr, die gigantische Belastung für die Spieler, die immer höher steht, immer mehr ansteigt, immer mehr Spiele, dass man ihnen sagt, hört mal, Sportsfreunde, ihr verdient hier Millionen. Ja? Ihr macht unfassbare Vermögen mit diesem Sport. Also müsst ihr praktisch das so machen, wie es geboten wird, oder ihr lasst es halt bleiben. Wird ja keiner gezwungen, Profi zu sein. Das ist brutal. Auch damit rede ich nicht diesem System das Wort. Im Gegenteil, wir stellen das immer wieder aus, aber es ist so. Und dazu gehört dann eben auch, dass man so eine Halbzeitshow zur Not auf eine halbe Stunde ausdehnt, was katastrophal ist im sportlichen Ablauf, wenn man sich überlegt, wie die Körper runtergefahren werden, dann wieder hochgefahren werden müssen, aber es ist so. Das ist Teil der Veranstaltung, das ist Teil dieser Show, über die wir reden und die mit Fußball nur noch partiell zu tun hat.
Aber, Herr Stein, vielleicht eben auch einfach wunderschön, wenn man das alles als Zuschauer so mitbekommt, ein unglaublich spannendes Finale und in der Halbzeit spielt auch noch super tolle Musik.
Ja, ja, man könnte sich natürlich entscheiden. Ja. Macht man Fußball, macht man ein Konzert? Also ich finde das mit den Trinkpausen, es ist natürlich, sie haben es für alle Spiele gemacht, damit es gleich ist und das hat sicher was mit der Werbung zu tun. Aber es soll ja auch teilweise extrem heiß werden, so gesehen, dass mit den Trinkpausen finde ich nicht so schlimm mit dieser Halftime-Show. Ja, das ist, ich würde es genauso sehen. Das ist diese Logik des Kommerz, das ist okay. Kann auch sein, dass es Zuschauer und Zuschauerinnen gibt, die das toll finden. Ja, aber wenn es dann am Ende dazu führt, dass das für die Körper der Spieler nicht gut ist, dann finde ich das auch übertrieben. Man kann auch nach dem Spiel, vor dem Spiel große Shows machen. Das muss nicht unbedingt die Halftime-Show sein. Und es gibt ja den Super Bowl und Sportarten, wo solche Sachen einfach normal sind. Das muss nicht unbedingt in den Fußball importiert werden. Aber dass es passiert, ist, glaube ich, dieser gnadenlosen Vermarktungslogik, von der wir gerade gehört haben, ist das geschuldet.
Frau Schwärmer, wir müssen noch über das deutsche Team sprechen. Es könnte ja sein, dass Deutschland nach der Gruppenphase, wenn das denn alles so klappt, auf Frankreich trifft. Und falls das eintritt, dann wird es ja ganz sicher nicht einfach fürs Team. Was denken Sie, wie wird es so laufen für uns?
Also, ich würde mir nicht erwarten, dass das deutsche Team wahnsinnig weit kommen wird bei diesem Turnier, weil mein Eindruck ist, dass einfach zu wenige Weltklasse-Spieler da sind, um das zu erreichen. Also die Deutschen haben noch ein, zwei Weltklasse-Spieler, aber dann reden wir von ein, zwei, dann reden wir von Flo Wirtz und Kai Havertz und danach wird es auch schon sehr dünn. Vielleicht noch Musiala, wenn er wieder fitter ist, als er derzeit ist. Aber wir stellen im Prinzip schon seit Jahren fest, und da müssen wir nicht nur auf die Vorrunden aus 2022 und 2018 gucken, dass der deutsche Fußball es nicht mehr schafft, an der Spitze mitzuhalten, dass er es nicht mehr schafft, Talente auf Top-Niveau in der Breite zu produzieren. Und ich denke, das wird sich auch bei diesem Turnier zeigen. Und vielleicht wird sich das in Zukunft wieder ein bisschen ändern. Vielleicht, man weiß ja nicht, wie sich Lennart Karl und so weiter entwickeln. Also vielleicht gibt es in Zukunft da wieder bessere Aussichten. Aber für dieses Turnier denke ich, dass sowohl die Qualität in der Breite nicht da ist, dass auch das Team zu wenig eingespielt ist, um viel zu reißen, dass auch mir nicht ganz klar ist, wie überhaupt die taktische Ausrichtung aussehen soll. Und ich denke, sobald man auf Frankreich oder einen anderen ähnlich starken Gegner trifft, dann ist Feierabend.
Okay, Herr Stein, und wer ist Ihr Titelfavorit? Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss.
Ja, ich hatte auch Frankreich auf dem Zettel und das, wenn man an Frankreich glaubt, dann schließt das ja eigentlich schon per Definition ein, es ist sehr wahrscheinlich, dass Deutschland, wenn sie dann, dass sie auf Frankreich irgendwie treffen und dass das dann nicht weitergeht. Ja, ich würde die Einschätzung teilen. Gleichzeitig so ein Turnier gibt, also Turnierverläufe sind unplanbar. Wer weiß, was sich dann noch entwickelt. Die Prognosen sind, glaube ich nicht die besten aus den genannten Gründen. Ja, ich hoffe, es gibt viele, viele junge Leute, die sich für Fußball begeistern. Für die ist das auch irgendwie eine Möglichkeit, ihren Stars nachzueifern, sich inspirieren zu lassen. So gesehen hoffe ich, dass die sich gut schlagen und einigermaßen weit kommen. Aber zu den Titelfavoriten würde ich sie auch nicht zählen.
Und was ist, Herr Kistner, mit den Heimteams Mexiko, Kanada, USA?
Das wird sehr interessant zu besichtigen sein. Da kommen wir wieder zurück auf unsere Anfangsthematik. Klar, also Mexiko ist immer stark. Die würde ich schon im Viertelfinale verorten, was für Mexiko, glaube ich, dann auch schon das Beste in der WM-Historie ist. Aber wir müssen ja auch sehen, was für eine WM das ist, so groß wie sie ist. Kanada wäre froh, wenn sie die Gruppe überstehen. Und Amerika wird sehr interessant sein, denn es ist ja hinter den Kulissen ganz klar, der Erfolg dieser Weltmeisterschaft hängt auch, der Erfolg jeder Weltmeisterschaft hängt vom Absteigen des Veranstalters ab. Mhm. Also ausgenommen damals Südafrika, ausgenommen Katar, weil da war klar, da entwickelt sich nichts Großes, das ist kein Problem. Aber in jedem anderen Land ist das von zentraler Bedeutung. Warum? Weil natürlich die Stimmung im Land davon abhängt. Und zweitens, weil man in jedem Land darauf schaut, aufs eigene und auf die Nation, die Gast gibt. Und okay, wenn man jetzt noch Donald Trump dazu nimmt, der erwartet, dass in seinem Land die Jungs mindestens bis ins Viertelfinale, möglichst ins Halbfinale kommen. Dann und da wird man mal sehr genau drauf schauen müssen, wie das passiert.
Alles klar, wir sind wirklich sehr gespannt, vor allem auch auf den Sonntag. Das war das SWR-Forum. WM in Amerika, wird das ein Fußballfest? Ich bedanke mich bei der Journalistin Alina Schwärmer, dem Sportjournalisten Thomas Kistner und Professor Dr. Daniel Stein, Amerikanist von der Uni Siegen. Danke fürs Zuhören und viel Spaß beim Fußballgucken, sagt Norbert Lang.